Rudernde Hunde. Karneval. Bitterkalt. Ich glaube, es war 1982. Ich glaube sogar, es war der Rosenmontag. Walter und ich waren tatsächlich auf einem Kostümfest gewesen, selten genug. Wir hassten den Karneval. Aber um ihn wirklich zu hassen, muss man ihn ja schließlich auch mal mitgemacht haben. Walter trug ein Bärenkostüm. Ich ging als Panzerknacker, in gestreift, mit Nummer auf der Brust und Pappkugel am Bein. Wir kamen um 12:45 in der Nacht nach Hause, leicht angetrunken, verfroren, es schneite wieder. Ich freute mich auf ein letztes Glas Sekt in der warmen Badewanne und auf mein Bett. Aber es kam anders. An diesem Abend sollten Heinz und Fritz in mein Leben treten. Wir fanden auf der Matte zu unserer Wohnung einen Zettel der Nachbarin, die während unserer Abwesenheit nach dem Hund geschaut hatte und auch einmal mit ihm rausgegangen war. »Telefon hat geklingelt«, schrieb sie. »Ein Albert aus Paris. Er fährt mit dem Orient-Express heute Nacht nach München und sein Zug hat genau um 2:03 eine Minute Aufenthalt hier. Ihr sollt bitte unbedingt an den Zug kommen, es wäre wahnsinnig wichtig.« Das war noch nicht die Zeit der Handys. Der Zug von Paris nach München war jetzt unterwegs. Albert saß drin und würde in weniger als einer Stunde eine einzige Minute auf unserem Bahnhof sein. Was tun? Albert war mein ältester und bester Freund. Gut, er war mehr als ein Freund gewesen. Ich hatte einige Zeit mit ihm zusammen gewohnt. Das Bett mit ihm und seinem Labrador Willi, das Bad mit ihm und seinem grünen Samen Leguan Theo, die Küche mit ihm und dem Kakadu Ernst August geteilt. Es war ein chaotischer Haushalt, es war eine chaotische Zeit gewesen und wir hatten uns, glaube ich, sogar ein bisschen geliebt. Aber ich bin wegen des Chaos dann doch eines Tages ausgezogen, nur um zu merken, dass mich diese Zeit mit Albert auf ewig für bürgerliche Lebensumstände mit Schrankwand, Sitzgruppe, Auslegeware, Ordnung, Sauberkeit und Frische verdorben hatte. Ich war in all dem Durcheinander sehr glücklich gewesen, aber das habe ich erst hinterher gemerkt. Walter liebte die Ordnung. Vor allem auf seinem Schreibtisch und in der Küche war sie ihm unerlässlich. Albert gegenüber war Walter freundlich, auch nicht nachträglich eifersüchtig, aber doch etwas reserviert. Albert, behauptete er, unterstütze meine fatale Neigung zu überbordender Fantasie, zu Leichtlebigkeit und Durcheinander in Haus und Kopf. Und er kam nicht darüber hinweg, dass Albert mir nie die 2000 Mark zurückgegeben hatte, die ich ihm noch vor dem Zusammenleben mit Walter geliehen hatte. Aber war es mein Geld gewesen, nicht seines. Und ich mochte Albert nicht daran erinnern, denn er war mit mir immer großzügig gewesen. Und es hatte oft genug schon zum Frühstück Champagner und statt Mittagessen teure Trüffeltorte gegeben. Und er hatte immer alles bezahlt. Also konnte ich ihm aus einer momentanen Notlage sehr wohl auch einmal heraushelfen, ohne das Geld gleich wieder einzuklagen. Für Walter waren das sogenannte undurchsichtige Verhältnisse. Und als er mich einmal an einem leichtsinnigen Abend gefragt hatte, ob wir nicht heiraten sollten, hatte ich schaudernd gedacht, das wären dann durchsichtige Verhältnisse und hatte Nein gesagt. Seitdem hatten wir nie wieder darüber gesprochen. Albert sah ich nur selten, wir telefonierten manchmal und nun hatte er also angerufen, mitten in der Nacht. Es war völlig klar, er brauchte uns, mich, er war in Not. »Er ist krank«, sagte ich. »Er musste unbedingt auf diesen Zug, aber er ist krank. Er hat Schmerzen, Fieber, ihm ist schlecht. Er braucht Aspirin. Er braucht heißen Tee, er braucht ein Antibiotikum. Er braucht Halspastillen und Hustensaft.« »Grundguter Himmel«, sagte Walter, »mach doch nicht so ein Theater. Krank. Was der braucht, ist wahrscheinlich Geld. Er wird in Paris alles rausgehauen haben und jetzt sitzt er pleite im Zug und kann morgen früh nicht mal das Taxi zahlen. Der braucht Geld, sonst braucht er gar nichts.« Ich zog es vor, darauf lieber nicht zu antworten und band mir die Kugel vom Bein. Schluss mit Panzerknacker. Jetzt war Fürsorge gefragt. Zahnschmerzen, sagte ich. Er hat vielleicht Zahnschmerzen und braucht Zahnschmerzentabletten, nach denen man schlafen kann. Dolomo Nacht, die blauen. Albert hatte ein prächtiges Gebiss. Aber man weiß ja nie. Und Walters Zähne bröckelten täglich schmerzhaft vor sich hin. Zahnschmerzentabletten hatten wir immer im Haus. Warum also nicht? Vorsichtshalber. Ich begann, eine Tasche zu packen. Aspirin, Hustensaft, Dolomo. Ich kochte Tee und füllte ihn in die Thermoskanne. Und eine Wärmflasche präparierte ich auch. Walter saß im Bärenkostüm, allerdings jetzt ohne Kopf, am Tisch und sah mir zu. »Sonst noch was«, sagte er verächtlich. »Ich war mal in einem Zug ohne Heizung, von Bonn bis Wien«, sagte ich. »Das ist furchtbar, man friert sich tot. Vielleicht ist ja keine Heizung in seinem Zug. Und aus Trotz holte ich noch die blaue Wolldecke, die Walter besonders gern mochte. Er kniff die Lippen zusammen und sagte nichts. Ich plünderte den Apothekenschrank im Bad und legte Hansaplast und Wundsalbe in die Tasche. Nur die Tabletten gegen Menstruationsschmerzen, die ließ ich liegen. Der Hund steckte seine Nase in die Tasche, wedelte mit dem Schwanz und freute sich darüber, dass es nun wohl bald auf Reisen ging. Er sah das Leben immer eins zu eins und er nahm alles, was sich ereignete, als günstige Wendung für sein Hundeleben an. Es war ein sehr törichter Hund, aber ich liebte ihn nun mal. Er hieß eigentlich Purzel, aber Walter nannte ihn Kuno und versuchte, ihm Sitz, Platz, Fuß beizubringen, bis jetzt aber vergeblich. Ich hatte Purzelchen aus dem Tierheim geholt, als ich noch allein war, und Walter konnte sich zuerst ein Leben mit einem Tier gar nicht vorstellen. Aber dann sah er in ihm eine Aufgabe und fand, ein Hund müsse in erster Linie mal parieren. Der Meinung war ich gar nicht. Ich dachte, ein Hund müsste in erster Linie dafür sorgen, dass Pfotentapsen auf allzu ordentliche Teppiche und Haare auf keimfreie Sofas kämen und dass Post und Schuhe ein bisschen angeknabbert würden. Aber das sagte ich natürlich nicht. Albert war Antiquitätenhändler, immer unterwegs nach schönen Dingen für seinen Schwabinger Laden. Vielleicht hatte er sich an einem alten Möbel verletzt, geklemmt, geschnitten. Er brauchte Schmerztabletten aller Art, Mullbinden, Watte, Jod, reinen Alkohol. Wir waren gut ausgestattet. Vielleicht gibt es in dem Zug nichts zu essen, überlegte ich und schmierte 4 dicke Butterbrote und belegte sie mit Salami und Käse. Walter nahm sich ein Salamibrot und biss hinein. »Ich habe auch Hunger«, sagte er mürrisch, »falls das irgendwen interessiert.« Dem Hund tropfte der Speichel aus dem Maul auf den Küchenboden, bis mir ein Stück Salami wie zufällig aus der Hand rutschte und ihn glücklich machte. Walter verkniff es sich zu sagen, der Hund soll am Tisch nicht gefüttert werden. Und ich rechnete ihm das irgendwie als Pluspunkt an. Pluspunkte, fand ich, brauchte er jetzt dringend. Ich wickelte die Brote gut ein, legte das, was wir an Äpfeln, Schokolade, Mandarinen hatten, noch dazu. Die Tasche war fast voll. Wir hatten noch knappe 20 Minuten Zeit und ich dachte nach. »Vielleicht will er dir ja endlich die 2000 Mark zurückgeben«, sagte Walter. Ich antwortete darauf nicht, ging suchend durch die Wohnung und packte aktuelle Zeitungen, ein spannendes Buch, Zigaretten, Streichhölzer in die Tasche. Was konnte ein Mann, der nachts in Not anrief, noch brauchen? Ich stattete den kleinen Kassettenrekorder mit frischen Batterien aus, legte die Kopfhörer dazu und ein paar Kassetten mit Mozart, Bach und Deep Purple, Smoke on the Water and Fire in the Sky. Und Walter sagte, das siehst du alles nie wieder. Um 14:45 war ich gerüstet. Ich ging noch einmal alles durch, was ich eingepackt hatte, und siehe, es war gut. Was ist, fragte ich Walter, gehst du mit oder nicht? Mit dieser Entscheidung hatte er schon die ganze Zeit gekämpft. Einerseits hatte er überhaupt keine Lust, in der kalten Nacht noch zum Bahnhof zu fahren. Andererseits wollte er mich so allein auch nicht ziehen lassen. Und wer garantierte denn, dass ich nicht in den Zug stieg? Und der Hund muss sowieso noch mal raus, sagte er, stand auf und nahm die Leine. Kuno Purzel tobte übermütig herum und freute sich. Ich nahm die prallvolle Tasche und zog den Mantel über mein Sträflingskostüm. Dann los, sagte ich. Wir schlossen die Wohnung ab, der Hund sprang glücklich vor uns her die Treppe hinunter und hüpfte ins eiskalte Auto. Und dann fuhren wir zum Bahnhof, der Hund, der Bär und der Sträfling, in bitterer Kälte, bepackt mit einer Tasche, die alles enthielt, was ein einsamer Mann in einem nächtlichen Zug eventuell brauchen konnte. Sogar eine Flasche Bordeaux und unseren einzigen Korkenzieher hatte ich hinter Walters Rücken noch rasch dazugeschmuggelt. Der Zug war pünktlich. Frierend sahen wir ihn einfahren, zitternd vor Kälte und vor Spannung. Ich stand da mit der Tasche, Walter hielt den Hund, befahl »Sitz« und knurrte »Wenigstens ist er pünktlich, mal was Neues«, so als würde Albert den Zug persönlich fahren und selbst für den Fahrplan verantwortlich sein. Der Orient-Express kam mit kreischenden Bremsen um 2:03 zum Stehen. Außer uns war niemand zu dieser Stunde auf dem Bahnsteig. Ein Mann stieg aus. Die meisten Fenster waren dunkel. Walter überblickte die rechte, ich die linke Seite. »Da«, sagte er und deutete mit dem Kinn zu einer offenen Tür, und ich rannte los. Albert stand in einem nachtblauen Morgenrock mit Sternenmuster in der Tür seines Schlafwagens und winkte. Ich lief auf ihn zu, umarmte ihn, er war warm, roch verschlafen und so gut wie damals, und er lachte. Er sah nicht aus wie jemand, der in einem eiskalten Zug mit zerquetschten Fingern zahnschmerzenkrank verhungert, verdurstet und erfriert. Der Hund sprang an ihm hoch und leckte ihm die Hände ab, und Albert sah uns entgeistert an und zeigte auf Walters Bärenkostüm. »Wie seht ihr denn aus?«, fragte er. Und Walter sagte, es ist Karneval, wie du vielleicht gehört hast. »Aber so viel Verkleidung nur meinetwegen, das war doch gar nicht nötig«, sagte Albert. Und ich drängte ihm die Tasche auf. »Nimm, es ist alles drin. Tee, Tabletten, Geld, Wärmflasche.« Und Walter sagte kurz und scharf, »Ach, Geld auch?« Ich überging das und ärgerte mich, dass ich mich verplappert hatte. Denn natürlich hatte ich noch schnell 100 Mark zwischen die Butterbrote geschoben, als Walter nicht aufgepasst hatte. »Was ist los, Albert?«, fragte ich. »Warum hast du angerufen?« »Nichts ist los«, sagte Albert. »Ich habe dem Schlafwagenschaffner 20 Mark gegeben, damit er mich weckt. Ich habe dir aus Paris etwas mitgebracht. Das wollte ich dir persönlich geben. Man kann sowas nicht schicken. Ich muss unbedingt sehen, wie du guckst.« Und aus seiner Morgenrocktasche zog er einen winzigen Gegenstand. Es war eine kleine Skulptur aus bemalter Bronze, 12 Zentimeter lang und 3 Zentimeter hoch, wie ich heute weiß, denn ich habe nachgemessen. Sie stellte 2 Hunde dar, die in einem Boot saßen und ruderten. Die Hunde hatten kleine eckige Köpfe mit etwas abstehenden Schlappohren. Sie waren gleich groß, beide weißbraun gefleckt, und sie saßen, die Ruder in den Pfoten, hintereinander auf den kleinen Ruderbänken, von denen ihre Stummelschwänzchen abstanden. Der vordere Hund sah arglos aus, aber der hintere schaute dem vorderen starr und eindeutig böse in den Nacken. »Das«, sagte Albert, »habe ich in Paris gefunden. Ist das nicht unglaublich? Der vorne heißt Fritz, der hinten Heinz. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass Fritz mit der Frau von Heinz was hat, aber er denkt, Heinz wüsste es nicht. Heinz weiß es aber doch, und irgendwie passiert da bald was.« Der Stationsvorsteher pfiff. Albert zog fröstelnd den Morgenrock zusammen. Ich hielt die Tasche hoch und fragte, »Brauchst du denn gar nichts? Butterbrote, Musik, Wein?« Albert winkte ab, lachte, sah mich an. Ich stand da mit den rudernden Hunden in meiner Hand und konnte mich nicht satt sehen. »Ich wusste es«, sagte Albert zufrieden, tätschelte noch einmal Kunos Kopf, sagte »Adieu, Purzelchen« und schlug dann die Tür zu. Er grinste hinter der Scheibe. Walter rief, »Er heißt Kuno«, und Albert winkte ab und nickte, »Ja, ja, Kuno.« Der Orient-Express fuhr ab. Ich sah auf Heinz und Fritz und sagte, »Gleich brennt er ihm allein mit Blicken ein Loch in den Hals.« »Albern«, sagte Walter, »dafür lässt er uns antanzen, mitten in der Nacht.« Wir fuhren nach Hause, tranken noch ein Glas Bordeaux, und Heinz und Fritz standen vor uns auf dem Tisch. Sie ruderten. Noch. Aber ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem Heinz dem vorn sitzenden Fritz mit dem Ruder eins drüberziehen würde. Den Tag wollte ich nicht verpassen. Bronze, wir wissen es, kann schmelzen. Man muss nur Geduld haben. Walter hat inzwischen geheiratet und bringt seinem Sohn vielleicht Sitz, Platz, Fuß bei. Wer weiß. Purzelchen ist bei mir geblieben und schläft in meinem Bett am Fußende. Auf dem Nachttisch stehen Heinz und Fritz. Und manchmal ruft Albert an und fragt, »Na, ist schon was passiert?« »Abwarten«, sage ich dann. »Noch rudern sie.«